Moin aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 2. September tatsächlich schon. Das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Nils Fliesert und bei mir sitzt der Kollege
Jan Grüneberg.
Moin Jan.
Moin.
Fast liegt es ja schon auf der Zunge, dass man sagt, es ist WM Race Week, aber ganz so weit ist es noch nicht. Wir müssen noch ein bisschen mit den Füßen scharen, aber
ja, leider.
Es gibt so viel zu besprechen. Ja. Alles, was wir so gesehen haben am Wochenende. Und das hat auch ja so ein bisschen Vorausblick auf das, was wir so erwarten können.
Die Strecken haben schon mal ein bisschen Vorgeschmack geliefert.
So ist es. Und bevor wir das machen, präsentieren wir euch unseren Presenter dieser Folge.
Unser heutiger Partner ist Wahoo Fitness. Vielen von euch bekannt durch die Bike-GPS-Computer oder der Kicker-Smart-Trainer. Jetzt bringt Wahoo das nächste große Ding fürs Indoor-Training, und zwar das Kicker-Run. Ein smartes Laufband, was euer Training revolutionieren soll. Denn mit dem brandneuen Run-Free-Modus bestimmt ihr ganz einfach das Tempo selber und ganz natürlich mit euren Schritten. Also ohne Knöpfung und ohne Bedienung.
Ohne Rumgefummel.
Also es ist einfach laufen, so wie ihr es draußen tun würdet. Natürlich wetterunabhängig und mit kompletter Integration in Plattformen wie zum Beispiel Swift Run. Steigungsänderung von virtuellen Welten wird dabei auch natürlich automatisch simuliert. Profis wie Lucy Charles Barkley oder die Marathonasse Esther und Henrik Pfeiffer setzen beim Intervalltraining schon lange auf das Kicker Run. Mit Tempi bis 2 Minuten 30 pro Kilometer. Nils, da bist du ja wahrscheinlich auch unterwegs, oder?
Gerade so. Bring ich zum Kochen und zum Glühen das Ding.
Also für alle auf jeden Fall was dabei. Die Tempi sind so schnell einstellbar, da werdet ihr auf jeden Fall für euer Intervalltraining, seid ihr da bestens gut aufgehoben. Das Beste ist, wenn ihr jetzt einen Kicker Run bei ausgewählten Fachhändlern oder direkt auf wahoofitness.com bestellt, dann bekommt ihr mit dem Code Pfeiffer, wie der Nachname von Esther und Hendrik, mit Doppel-F in der Mitte, einen Kicker Headwind, also den smarten Ventilator von Wahoo, kostenlos dazu. Geliefert wird das ganze Laufband mit einem sogenannten White Glove Service. Das heißt, das Team bringt euch das Laufband direkt ins Haus, baut es auf, erklärt alles und nimmt die Verpackung anschließend wieder mit, komplett gratis.
Tippitoppi, dann kann's losgehen.
So sieht's aus. Das Kicker Run von Wahoo Fitness, die neue Dimension des Lauftrainings.
Alle Infos und Websites natürlich in den Shownotes. So. Jetzt wollen wir natürlich alles besprechen, was am Wochenende war. Du hast es eingangs gesagt, es ging nach Südfrankreich und mir ging es auch so. Fréjus war der Ort des Doppelwochenendes. T100 am Samstag und WTCS am Sonntag. Die Kooperation, von der wir manchmal noch nicht so richtig viel gefühlt haben, aber jetzt dann eben doch. Ne? Der Weltverband und die PTO haben sich ja zusammengetan, um eben die Serie zu etablieren und so weiter. Und jetzt haben sie halt quasi, ja, zum ersten Mal, seit es die T100 gibt, diesen Vorteil ausgenutzt, dass man eben ja alles an einem Wochenende machen kann, und haben Fréjus zum Triathlon-Hotspot gemacht. Und das ist ihnen gelungen, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Also ich habe irgendwo einen Post gelesen, ich weiß gerade gar nicht mehr, welcher Athlet es war, wer hat geschrieben, es war so ein bisschen olympisches Dorf-Feeling,
ja,
weil irgendwie alle so wieder am Start waren, vor allem also die Langdistanzathleten, die ja dann am Samstag gestartet sind, und die Kurzdistanzathleten dann am Sonntag. Es muss ein großes Triathlon-Fest gewesen sein, und ja, du hast gerade gesagt, eigentlich bestand diese Kooperation von World Triathlon und T100 bisher nur darin, dass die T100 Tour als offizielle Weltmeisterschaft anerkannt wurde, und jetzt das erste gemeinsame Rennen quasi zusammen, und es haben auch zwei Athleten versucht, beides mitzunehmen.
Ja, verrückt. Die Rede ist natürlich von Hayden Wild und von Morgan Pearson. Das wurde natürlich auch groß gefeiert vorher, ne? Und da wurde schon angekündigt, so hier der große Doppelschlag. Turns out, am Ende ist doch schwerer, als man sich das vielleicht vorgestellt hat bei den beiden. Also es ist nicht ganz so einfach, da dann einfach mal beides abzuräumen. Aber das war dann vielleicht auch eher die Erwartung der Medien und die Hoffnung der Fans. Und ja, vielleicht auch so des Veranstalters, um halt eben da eine richtig, richtig krasse Geschichte draus zu machen zu können. Aber
was wäre das für ein Ding gewesen, wenn er beides gewonnen hätte? Ne?
Ja, es wäre verrückt gewesen. Also Geschichte ist bekannt. Hayden Wild hat gewonnen, das Männerrennen. Und es wäre aber auch fast schon ein bisschen so, habe ich fast so ein bisschen so einen Schlag ins Gesicht gewesen, der WTCS-Athleten, wenn er da zurückgekommen wäre und er sagen können, so, also mich kann überhaupt mal gar nichts ausbremsen, weder eine gebrochene, keine gebrochenen Knochen, keine Pause, kein Schwimmdefizit, ich komme einfach zurück und bin einfach viel schneller als ihr, aber nein, turns out, das war es nicht so. was ist er geworden? Elfter nachher bei der WTCS. Immer noch sehr, sehr gut. Und auch er hat gesagt, ja, ich bin für die Umstände eigentlich zufrieden damit. Normalerweise gibt sich ein Hayden Wild natürlich nicht mit dem 11. Platz zufrieden. Der kommt wirklich nur, um zu gewinnen. Alles andere interessiert ihn eigentlich nicht. Und so raced er ja auch. Also selbst bei seinen zweiten Plätzen, die sich ja eingebrannt haben, Olympia und bei der 73 WM, selbst da war die Devise, entweder es reicht oder es reicht nicht. Vollgas.
Ja, und so ist er auch bei der TM 100 immer am Start. Es ist krass anzusehen, einfach wie er nach dieser langen Pause zurückgekommen ist. London war ja natürlich schon eine brutale Vorstellung, wo auch, also muss ich sagen, habe ich nicht mit gerechnet, dass er so wieder zurückkommen wird.
Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass er da am Start steht. Ich habe eigentlich, und da sage ich dir so, wie es ist, als ich von der Verletzung gehört habe, habe ich gedacht, okay, das war es für die komplette Saison. Der ist einfach komplett raus dieses Jahr. Das wird überhaupt gar nichts mehr. Und das Gegenteil ist der Fall.
Ja, auf jeden Fall. Dann da den Sieg geholt und dann jetzt in Fréjus erneut. Und was ich am beeindruckendsten fand, dass er ja nicht nur dann wieder den Sprung auch geschafft hat in die Spitzengruppe nach dem Schwimmen, sondern dass er einfach mit Rico Bogen vom Rad gekommen ist, der in den vergangenen Rennen immer ja, die Flucht nach vorne gesucht hat, allen da 3, 4, 5 Minuten eingeschenkt hat und dass er einfach mit dem mitfahren konnte und dann beim Laufen das macht, was ein Hayden Wild hat beim Laufen macht und beeindruckend anzusehen. Ich habe schon gemutmaßt, dass diese Verletzung ihm auch für seine Radform ein bisschen einen Vorteil gebracht hat, weil er einfach mehr Zeit auf dem Indoor-Trainer verbringen musste.
Es muss so sein, ne?
So ein bisschen die Magnus Dietlev Revenge Arch Story ausgegraben und zum sehr guten Radfahrer geworden, der vorher natürlich schon war, noch jetzt noch besser.
Ja, vor allen Dingen hat ihn das Ganze in eine Position gebracht, wo man, wenn man das, je nachdem aus welchem Blickwinkel man das sieht, man könnte sagen, ja, vielleicht ist ein bisschen zu früh gegriffen, aber eigentlich kann man sagen, wenn Hayden Wild beim Radfahren vorne an der Spitze ist, dann ist das Rennen eigentlich rum.
Das ist rum. Das ist richtig. Da kommt auch ein Jelle Gens nicht mehr ran.
Anscheinend nicht. Und vor allen Dingen, weil er sich ja dann auch noch absetzen kann. Ne? Also das gelingt ihm dann ja tatsächlich auch noch so. Da habe ich dann ein bisschen geguckt, so die Abfahrten waren natürlich schon dann auch ein bisschen wild und dann nachher vor allen Dingen so auf diesem letzten Stück gab es dann doch dann den einen oder anderen Kreisverkehr, um dann wieder Richtung Wechselzone zu kommen. Da habe ich schon gedacht, so da kann man auch, je nachdem, ne, wie viel Risiko man da noch eingeht oder man nicht ganz so wach ist, kann man da natürlich auch noch ein paar Sekunden liegen lassen oder eben halt auch noch sich ganz gut in Position bringen, aber eigentlich war da das Rennen und das hat mir fast für, ja, so aus Rico Bogens Sicht, ich meine, der muss es ja auch so wahrgenommen haben, ne, dass er gesagt hat, so, okay, jetzt sind wir hier zusammen und das ist dann halt immer die große Frage, ne, was machst du dann? Also ich meine, dranbleiben ist, glaube ich, dann auch illusorisch, aber auch so ein Rennen weggeben kannst du ja auch nicht. Also das ist irgendwie so zwischen Baum und Borke, ne? Also es ist ganz, ganz eine komische Situation für ihn, weil er dann natürlich auch ja eben dann im weiteren Verlauf des Rennens ja sich weiter durchreichen lassen musste. Und weil einfach diese Laufstärke einfach so unfassbar gut ist, selbst wenn nicht alle da sind, so, ne, dann reicht es trotzdem. Also und vor allen Dingen ja, also wir haben eigentlich fast alle Namen schon gesagt, die da jetzt vorne waren. Das Rennen, um nur mal zusammenzufassen, Hayden Wild gewinnt vor Jelle Gens, Samuel Dickinson, Mathis Magier und Rico Bogen. Es war aber schon relativ schnell klar, dass eine ganze Gruppe so von hinten, wo natürlich auch noch gute Läufer dabei gewesen wären, dass die auch eigentlich nicht mehr, dass der Abstand schon zu groß ist, dass irgendjemand vorne das machen wird, weil jetzt auch nicht die Personen, die da jetzt vorne waren, auch nicht dafür bekannt sind, dass sie einbrechen. Ne? Das hast du ja manchmal auch, dass du denkst irgendwie so, ja gut, es ist ja nett, dass er das versucht, aber das wird unter Umständen nichts werden. So ein bisschen Fragezeichen hatte ich tatsächlich bei Samuel Dickinson, weil ich einfach ihn nicht gut genug kenne, um sagen zu können, irgendwie so, ja, das wird auf jeden Fall was. Aber das war ja nicht nur gut, das war nicht nur solide, sondern das war für einen Einstand bei der T100 war das hier eine richtige Visitenkarte, die er da abgeliefert hat.
Ja,
oder?
Und auch wieder ein Athlet, der diesen Trend von Kurz- auf Mitteldistanz fortführt und auch da zeigt, dass es einfach die bessere Wahl ist, als Kurzdistanzlauf die Mitteldistanz zu gehen, weil du direkt bei den großen Rennen vorne mit dabei bist, weil du einfach diesen Grundspeed mitbringst. hat ja in diesem Jahr sich auf die längeren Distanzen fokussiert, ist im vergangenen Jahr natürlich noch auf der Kurzdistanz gestartet, auch in Paris bei Olympia dabei gewesen, hat noch die Bronzemedaille in der Mixed Relay gewonnen, im Männerrennen leider ein DNF. Genau, und dann auf die langen Distanzen fokussiert und dieses Jahr schon richtig gute Ergebnisse eingefahren. Jetzt nicht nur das Rennen in Fréjus, sondern auch, er ist Vize-Europameister geworden über die Mitteldistanz in Schweden hinter Fabian Kraft, über den wir später noch sprechen würden, und 3 vierte Plätze immer bei Rennen der Pro Series, wo natürlich auch richtig gute Felder da waren, in Jesolo, in Aix-en-Provence und in Swansea.
Ja.
Also der muss sich nicht verstecken.
Nee, auf jeden Fall interessant. Wieder so in dieser T100-Welt wieder ein neues Gesicht. Das passiert ja dann doch immer ab und zu. Und also ganz ehrlich, mir geht es halt auch so, dass das auch so ein bisschen, was mich dann fasziniert an diesem Format, an dem es ja auch Kritik gibt. Aber ich finde tatsächlich, ist halt diese Tiefe des Feldes, ne, dass man eben nicht sagen kann, okay, jetzt widerspreche ich mich so ein bisschen, man weiß schon vorher, wie es ausgeht, aber in dem Moment, sagen wir jetzt mal, wo Hayden Wild eben nicht sein Potenzial zeigen könnte oder auch in den Rennen, in denen er nicht da war, dann wird es echt wild, weil es einfach ganz viele Kandidaten gibt, die dann gewinnen können. Bei den Frauen noch viel krasser, da kommen wir nachher noch zu. Mhm. Aber ja, bei den Männern zeichnet es sich gerade so ein bisschen ab. Und ich meine, vielleicht gibt es jetzt auch schon wieder, es gibt ja noch einige Rennen dieses Jahr, vielleicht müssen wir das auch alles wieder schlucken irgendwann. Aber im Moment stellt sich doch tatsächlich die Frage, ob Hayden Wild wirklich jedes T100-Rennen gewinnt, bei dem er an den Start geht.
Wenn es so weitergeht, auf jeden Fall. muss man ganz ehrlich sagen, weil nochmal auf diese Radstärke zurückzukommen, da fährt sonst keiner mit. Und wie gesagt, Jelle Gehns ist so der Einzige, der ihm im Laufen die irgendwie so Konkurrenz bieten kann, der aber auch
schon zweimal geschlagen hat im direkten Laufduell, ne?
Genau, der aber auch auf dem Rad noch am nächsten dran ist von den guten Läufern, würde ich sagen. Zum Beispiel so ein Morgan Pearson, der den schnellsten Laufsplit hatte jetzt in Fréjus, hat auf dem Rad 6 Minuten verloren.
Ja, das ist die Krux bei Morgan Pearson, dass er tatsächlich auch, hat er auch den schnellsten Swimsplit, ne? Und wie gesagt, den schnellsten Laufsplit, den bucht er eigentlich fast immer für sich. Aber dazwischen ist halt das Radfahren, und es ist jetzt ja auch nicht so, ja, wie soll man sagen? Also natürlich ist das dann schon heftig so von den Minuten, aber ich sag mal, da gibt es jetzt auch andere, wo man jetzt auch sagen würde, die sind ganz ordentliche Radfahrer oder ganz gute Radfahrer, die sind dann auch so in seinem Umfeld schon. Also das ist jetzt nicht total hoffnungslos so, ne, auf dem Rad, ganz und gar nicht. Aber ich würde das halt super gerne sehen, dass er mal in so einem Rennen tatsächlich in die Position kommt durch das Radfahren, dass er auch wirklich seine Laufstärke noch zu was Zählbarem ausbringen kann. Ich meine, er arbeitet sich ja ran, ich meine, das ist jetzt immerhin Platz 6, das ist ja schon nicht so weit weg vom Podium, aber das würde ich persönlich gerne mal sehen, dass Morgan Pearson bei einem Rennen wirklich eingreifen kann in so ein richtig schönes Laufmassaker, wo mehrere zusammen dann da unterwegs sind. Das haben wir leider bisher noch nicht gesehen. Er macht dann immer die Aufholjagd, die dann so ein bisschen im Nirvana und in ganz ordentlichen Punkten endet, aber eben nichts mit dem Podium zu tun hat.
Wir hatten das ja bei diesen 100-Kilometer-Rennen, hatten wir das ja schon öfter, dass auch Athleten, die dieses Profil aufweisen, einfach hinten raus dann nochmal kommen. Es war vor ein paar Jahren noch ein Jason West, der regelmäßig auf Podien noch gelaufen ist von hinten. Sam Long auch, der in diese Athletenkategorie fällt, der jetzt auch gar nicht mehr unter die Top 10 kommt. Jetzt auch in Fréjus nur noch 15. geworden ist. Ist jetzt morgen ist so der nächste Stern da an dem Überläuferhimmel, aber ich glaube, dafür ist er einfach auf dem Rad, muss er da mehr investieren.
Ja, da müssen wir wahrscheinlich einfach noch ein bisschen abwarten. Er muss einfach, das ist eine Lernsaison sozusagen, was das Zeitfahrrad angeht. Das ist einfach wahrscheinlich noch zu früh, sich denn mit den wirklich Besten zu messen. Was eine Frage, die ich mir halt auch immer wieder stelle, und wahrscheinlich werden wir sie diese Saison nicht mehr lösen können, ist, jetzt reden wir hier so in allerhöchsten Tönen von Hayden Wild. Genauso haben wir das auch schon über Christian Blumenfeld gemacht, der ja in diesem Jahr ausschließlich auf der Pro Series unterwegs ist. Wäre das nicht der Kracher, wenn man die beiden gegeneinander sehen würde in einem wirklich, und dann können sie sich, also das, da kann man ja schon fast von Duell sprechen, wenn die jetzt aufeinandertreffen würden auf einer 70-3-Distanz.
Ja, wir haben ja gestern schon mal ein bisschen darüber spekuliert hier intern und mir ist dann sofort die 73 WM in den Kopf geschossen, wofür Hayden Wild aber leider gar nicht qualifiziert ist. Trotz seines zweiten Platzes im vergangenen Jahr, nur der Sieger kriegt einen Slot und er hat keine andere Mitteldistanz von Ironman gemacht, um sich einen Slot zu sichern. Also die 73 WM ohne Hayden Wild, das wäre natürlich das große Aufeinandertreffen gewesen mit Christian Blumfeld, der da noch die wichtigen Punkte für die Pro Series sammeln will.
Ja, ja.
Mal sehen, ob es nächstes Jahr irgendwo der Fall sein wird, ob Hayden Wild vielleicht auch mal den Schritt auf die noch längeren Distanzen wagen möchte.
Ja, ich glaube, das wird er noch nicht machen, glaube ich.
Ich glaube auch, das wird erst nach Los Angeles der Fall sein.
Und eben, weil er da natürlich auch in der WTCS ja wirklich mitmischen kann. Also das ist ja wirklich jetzt, hat er dieses Jahr schon mit dem Auftaktsieg in Abu Dhabi gezeigt, dass er eigentlich der Mann auch auf der Distanz ist, wenn er da ist. Ja, jetzt noch nicht wieder, würde ich sagen, aber kann ja noch werden. Ja, ja, es ist einfach, das ist ein bisschen die Krux bei der 73 WM, ne, dass diese Quali, das vernachlässigt man in, und wir manchmal auch denken immer so, ja, ja, die Top-Athleten, die werden sich schon irgendwo qualifizieren. Ja, ist aber eben nicht immer, du musst es halt dann irgendwann auch mal versuchen. Und natürlich ist ihm jetzt wahnsinnig viel weggebrochen von der Saison und ich habe auch schon, man hört ja auch dann immer so ein bisschen auch dann die Diskussionen und so, es wurde auch schon öfter ins Spiel gebracht, naja, Ironman hat ja auch öfter schon mal Wildcards verteilt, auch für die Weltmeisterschaften. Also man erinnert sich an die Wildcards für die Goldmedaillengewinner, ne, wo man gesagt hat, ihr könnt kommen, wenn ihr wollt. Aber man erinnert sich auch an den Fall Taylor Nipp, die ja angeblich auch angefragt hat vor der WM in Nizza der Frauen, ob sie nicht auch darf. Und da wurde das negativ beantwortet. Da gesagt, nein, das würde quasi unfair sein gegenüber den anderen, die sich halt qualifizieren müssen und auch denen, über die sie nicht qualifiziert haben. Die Eignung spielt dann nur wenig eine Rolle. Wie siehst du das? Ich muss tatsächlich auch sagen, ich wäre wirklich, also wenn Ironman das machen würde und sagen würde, ja komm, irgendwie, wenn du Weltmeister wirst, dann werten wir das wie eine Goldmedaille sozusagen, wobei das ja später ist. Das wäre dann schon, das wäre dann Kredit sozusagen auf den T100 Weltmeistertitel. Nein, aber das ist, dass ich, da wäre ich total hin. Auf der einen Seite würde ich das nicht gut finden, weil es tatsächlich genug Rennen gab. Das ist persönliches Pech, diese Verletzung und dieser Unfall. Da kann er natürlich nichts dafür, aber er hätte natürlich auch wie andere die Gelegenheit gehabt, sich vorher zu qualifizieren und auch nachher noch, ehrlicherweise. Naja, gut, das wäre knapp gewesen. Wenn London knapp war, naja, obwohl, so fit wie der da war, hätte man auch schon vorher nochmal so ein 73 zum Qualifizieren. Es muss ja, hätte ja nicht mal ein Pro-Series-Rennen sein müssen. Nee. Es hätte irgendein 73-Rennen sein können. Das hätte er ja mit einem Arm machen können. Das ist jetzt ja manchmal. Also der Unterschied ist so krass. Das, ja, also hat er nicht gemacht und trotzdem würde ich, glaube ich, nicht in Empörung ausbrechen, wenn Ironman das machen würde, weil ich das einfach so gerne sehen würde, wie dieses Rennen ausgeht.
Ja, in Empörung nicht, aber ich finde es auch, also ich finde die Regelung auch besser, dass es keine Wildcards gibt. Also, dass es für den Olympiasieg eine Wildcard gibt, okay. Das können sie von mir aus machen, da habe ich kein Problem mit, aber ansonsten sollte man sich für eine WM, wo man sich qualifizieren muss, um teilzunehmen, auch qualifizieren und nicht einfach einen Slot hinterher geworfen bekommen. Auch wenn man Hayden Wild heißt oder Taylor Nipp, qualifizieren muss man sich trotzdem.
Ja, ich verstehe es schon. Aber es ist halt so, ich nehme jetzt mal bewusst diese Position ein, ist einfach die Eignung oder die Fähigkeit, sich zu qualifizieren, steht ja hier außer Frage. Ne, das ist halt eben
die
das.
Die Eignung von einem Weltmeister an der WM teilzunehmen, steht auch außer Frage. Trotzdem muss man einen Slot validieren.
Ja, das stimmt.
Dass der oder diejenige eine Langdistanz sehr schnell
finishen
kann,
ist
klar.
Ich glaube, das ist aber eher eine Marketinggeschichte. Na gut, der Weltmeister muss ja auch nicht mehr validieren. Der darf
jetzt
ja
nicht
jetzt
mehr.
So.
Ja.
Genau. Ja, Mann, ich will das aber so gerne sehen. Jetzt lass mich doch. Naja, dann weiß ich nicht. Dann sollen die sich verabreden irgendwo auf einem Hinterhof oder so, yeah, und sollen ein Wettrennen machen. Ich wäre dabei. Ich würde mir das
so angucken. So wie Carsten Warholm und Armand Duplantis, die das 100-Meter-Rennen gegeneinander gemacht haben.
Klär mich auf. Ich habe keine Ahnung, von was du redest.
Nein?
Nein.
Oh, Nils.
Ja, ist wie es ist.
Carsten Warholm ist der, ich weiß nicht mehr, ist er noch Weltrekordhalter, auf jeden Fall einer der besten 400 Meter Hürdenläufer der vergangenen Jahre und Mondo Duplantis, der beste Stabhochspringer aller Zeiten, der, weißt du, der jeden Monat den Weltrekord bricht.
Der ist clever.
Und die haben sich verabredet für ein Rennen 1 gegen 1 100 Meter Sprint und quasi, können sich Hayden Wild und Blumenfeld ja auch
einfach mit dranhängen. Und genau. Dann laufen sie noch ein paar Runden weiter.
Die machen einfach einen Zehner gegeneinander.
Aber das ist auch schon wieder so verrückt. Wer würde denn das gewinnen? Ich sag jetzt mal, keine Ahnung. Können wir sagen. Wir sagen 5000 Meter auf der Bahn. Hayden Wild.
Hayden Wild.
Ja.
Halbmarathon? Ja.
Ja, keine Ahnung. Das könnte Simon jetzt besser beantworten. Aber Hayden Wild ist natürlich, also seine 10-Kilometer-Zeit, die quasi vom Tag vor seinem Unfall, das war schon wieder so absurd. Ja. Aber wer weiß, zu was der Norweger fähig ist. Man sieht ihn ja nur gut.
Vielleicht machen sie auch ein Tri-Battle Royale oder so.
Großartig. Wäre ich sofort dabei, fand ich damals schon gut. aber damals waren die Kontrahenten leider nicht auf einem Niveau. Jan Frodeno und Lionel Sanders, für die sich nicht erinnern können oder noch nicht beim Triathlon dabei waren, sind in Corona-Zeiten dagegen einander angetreten, weil nichts anderes stattgefunden hat. Großartiges Spektakel und auch großartige Leistung von beiden übrigens. Jan Frodeno damals, neue Weltbestzeit, und Lionel Sanders, müsste ich jetzt lügen, ich weiß gar nicht, ob das nach wie vor seine beste Langdistanz war, die er gemacht hat. Der war nämlich fantastisch an dem Tag. Und was ich richtig, richtig gut fand, nur mal so rückblickend, hat jetzt mit dem Thema hier überhaupt nichts zu tun, aber dass er tatsächlich in der Lage war, eigentlich war das Ding ja schon nicht nur beim Schwimmen, sondern dann auch beim Radfahren. Das war ja quasi seine einzige Chance, dass er quasi da, galt Sanders ja auch noch so als Überbiker, dass er ihm dann da ein bisschen was abnehmen kann, aber da war schon klar, das wird überhaupt gar nichts. Und trotzdem konnte er sich so pushen, dass er wirklich alles aus sich rausgeholt hat. Das war schön anzusehen. Also es war guter Sport im strömenden Regen im Allgäu. Ein Stück Triathlon-Geschichte.
Also ich setze mich ein für einen Tri-Battle zwischen Blumenfeld und Wild. Ja. Vielleicht finden wir noch andere, die da.
Wollte ich gerade sagen, wir können vielleicht, ja, und möglicherweise, da kann man ja auch noch den einen oder anderen noch mit reinwerfen. Ich meine, gibt ja noch genug andere durchgedrehte Typen im Triathlon. Ich denke an Jonas Schomburg oder so, die vielleicht ja auch noch irgendwie. Man müsste halt so eine mittlere Sache daraus machen. Ja, also, lange Rede, kurzer Sinn, wir schweifen ab. Es wäre schön, werden wir wahrscheinlich nicht sehen. Aber ja, es gibt noch das eine oder andere WM-Spektakel, wo der eine oder andere von den beiden dabei ist. Was gibt's noch zu sagen? Ja, Rico Bogen haben wir angerissen. Das ist, da würde ich sagen, weitermachen. Oder? Also ich kann da ganz schwer rein. Er äußert sich ja auch relativ wenig so der Öffentlichkeit irgendwie dazu. Man kann da schwer reingucken. Nach London hat er gesagt so, ja, da war ich krank vorher, da ging es mir nicht so gut. Hier jetzt hätte mich wirklich auch interessiert. Man konnte dann im Fernsehen auch sehen, bei der Übertragung, als Dickinson ihn überholt hat beim Laufen, da hat man kurz Philipp Seib, seinen Trainer, gesehen am Rand, und die haben irgendwie kommuniziert, aber wir wissen halt nicht, was da irgendwie Sache war, so nach dem Motto, bleib bei dir oder bleib dran. Schwer zu sagen. Beides ist wahrscheinlich richtig irgendwie. Ne? Bleib bei dir sowieso, aber versuche auch dran zu bleiben, weil sonst geht das Rennen hier wieder rückwärts.
Ja, auf jeden Fall. Aber
ich will halt nicht, dass das bei Rico Bogen so negativ rüberkommt. Ne? Ich meine, der schafft das immer, da oben reinzukommen, und der sammelt wie ein Eichhörnchen fleißig Punkte in der Serie. Und nicht nur der führt immer zwischendrin, ist ja auch irgendwie erfolgreich, ne? Sondern diese Platzierungen, die der holt, sind ja sehr, sehr, sehr gut. Man würde sich nur aus der deutschen Sicht halt immer wünschen, dass das, was ihm halt einmal gelungen ist, dass ihm das öfter gelingen würde.
Er muss halt, also klar ist einfach, dass er auf dem Rad einer der besten Athleten ist in dem Feld, das ist ganz klar, das zeigen ja auch seine Leistungen, nur er muss halt auch diesen Vorsprung auf dem Rad rausfahren, weil es beim Laufen einfach nicht reicht. Und in Fréjus jetzt ist er sehr gut gelaufen, wenn man sich seine vergangenen Leistungen anguckt. Also es war sein zweitschnellster Run-Split in dieser Saison, nur 19 Sekunden langsamer als bei seinem Sieg in San Francisco. Deutlich schneller als bei allen anderen Rennen. Also der Trend oder die Leistung ist auf jeden Fall da, nur es sind halt immer noch 2 bis 3 Minuten auf die absolute Spitze.
Ja, nur 14. Laufzeit an diesem Wochenende. Das muss brutal sein. Also es ist heftig. Naja. Auf jeden Fall, es sind noch ein paar Rennen, und ich glaube auch, der hat den Ehrgeiz, und wir werden ja noch da ganz viel drüber reden, aber ich glaube auch bei der 73 WM kommen natürlich dann auch nochmal andere Namen auch nochmal mit dazu. ne? Zum Beispiel die auf die Pro Series schielen, die Norweger und so weiter. Da wird man dann nochmal ein anderes Feld sehen. Aber es ist natürlich auch noch ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Und ob man dann sich nach der Langdistanz-WM, nach der Ironman-WM dann auch so gut aufraffen kann, das wird schon auch ein hartes Stück Arbeit. Und die Saison ist noch sehr, sehr, sehr lang bis zum Finale dann in Katar. Ah, da wird noch ein bisschen was passieren. Aber ich meine, man kann ja fast sagen, so ähnlich wie Rico Bogen geht es ja auch Jelle Gaines, dem amtierenden 73-Weltmeister. Ne? Der muss auch letztendlich jetzt sehen, dass es jetzt gerade im Moment nicht reicht für ganz vorne. Ja. Was verrückt ist, ich meine, wenn man leider sich die Platzierung nicht anguckt. Ne? Also auch mit seinen 73 gewonnen, dann DNF in Singapur, das war ein bisschen, das war der Ausreißer, das war bitter, dann Zweiter in San Francisco, Erster in Vancouver, Dritter in London, Zweiter in Frankreich. Nur Podiums.
Das sind eigentlich so solide Platzierungen, die am Ende eigentlich den Titelgewinn bedeuten würden, wenn dann nicht ein Athlet wäre, der jedes Rennen, bei dem er an den Start geht, gewinnt.
Ja.
Das ist das Bittere einfach daran, trotz dieser konstanten Leistung ja auch und wirklich sehr guten Leistung, dass es am Ende wahrscheinlich nicht reichen wird.
Ja, ist interessant, weil er natürlich aus 24 rausgegangen ist, ne, mit dem Sieg in Vegas und dann dem Sieg bei der 73-WM, dass es dann jetzt gerade nach dieser Verletzung halt diesen Sprung gibt. Aber wie gesagt, es ist noch lange hin, vielleicht reden wir demnächst gar nicht mehr drüber und sagen, ja, können wir alles wieder vergessen, was wir gesagt haben. Aber im Moment sieht es so aus, als wenn Hayden Wild von seiner restlichen Konkurrenz da nicht zu schlagen ist. Kann man, glaube ich, einen Punkt dran machen, oder?
Auf jeden Fall.
Ein Ausrufezeichen muss man noch hinter die Leistung von Willem Hirsch machen, finde ich, der es wieder geschafft hat, unter die Top 10 zu laufen. Also bisher immer, weil also das ist ja abonniert da drauf, ne?
Ja, also von ihm richtig starke Vorstellung, weil er einfach immer das Maximum rausholt, was auch irgendwie so bei ihm jetzt, vor allem als Wildcard-Athlet, so im Bereich des Möglichen ist. Viertschnellster Laufsplit, richtig stark, 58,27 ist er gelaufen, kommt natürlich als sehr guter Schwimmer immer vorne, auch mit aus dem Wasser. Wenn er jetzt noch beim Radfahren da irgendwie den Anschluss halten kann, demnächst, dann wird das richtig gut.
Ja, das haben wir natürlich im Auge. Und was wir natürlich auch noch machen, wir reden natürlich über das Rennen der Frauen, aber bevor wir das machen, haben wir noch einen Presenter für euch. Diese Folge wird präsentiert von NordVPN. Am Montag geht es für uns los zur Ironman WM nach Nizza. Und ganz sicher wird es dann wieder diesen einen Moment geben, irgendwo am Flughafen oder manchmal auch im Hotel, wo einfach der Handyempfang nicht reicht und so weiter. Und dann ist WLAN angesagt. Und Hotels, Flughafen, Züge, ihr kennt das. Ungesichertes Netzwerk steht dann da. Und dann läuft es einem manchmal schon eiskalt den Rücken runter, weil man weiß, da sind böse Buben und Girls vielleicht auch, die an die Daten ran wollen. Und NordVPN nimmt euch diese Last. Denn als Kunde von NordVPN seid ihr in einem virtuellen, privaten Netzwerk unterwegs. Dafür steht VPN, virtuelles, privates Netzwerk. Das heißt, der komplette Datenverkehr wird mit einem Tunnel verschlüsselt und die IP-Adresse, also die Online-Identität, bleibt verborgen. Und so haben die bösen Buben und Mädels nämlich keine Chance, Daten an öffentlichen Hotspots abzugreifen. Also, das ist ganz, ganz wichtig, Internetsicherheit, ne, die sensiblen Daten, die man auf dem Telefon, auf dem Laptop, wo auch immer hat, wenn man da ins WLAN geht, damit darauf niemand zugreifen kann, da hilft NordVPN. Das ist der eine Punkt. Außerdem hilft NordVPN, wenn man, wie wir dann, im Ausland sind und auf heimische Inhalte zurückgreifen will. Dann kann man das als NordVPN-Kunde, nämlich zum Beispiel, ja, wenn man Serien gucken will, Sport, alles das, was man zu Hause gucken möchte, an seinen Streams, an seinen Abos, alles, was man abgeschlossen hat und zu Hause gucken könnte, kann man dann eben auch aus dem WM-Quartier. Und wenn das euch interessiert und da solltet ihr unbedingt mal vorbeigucken bei NordVPN, dann am besten auf nordvpn.com/trimark, zusammengeschrieben, nordvpn.com/trimark. Und dann sichert ihr euch euren exklusiven NordVPN-Deal plus 4 extra Monate in eurem Paket. Das Ganze ist völlig risikofrei mit einer 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, aber ausprobieren solltet ihr das. Und zwar mit dem Link, den wir euch in die Shownotes stellen. Kommen wir zum Rennen der Frauen. Sie ist zurück. Die T100 Queen. Ashley Gentle.
Ist sie zurück?
Ja.
Na, ich bin immer so negativ.
Ich weiß. Deswegen habe ich das auch so provokant gesagt und habe sie auch wieder, habe ihr ihren alten Titel wieder zurückgegeben.
Ja, mach das mal.
Und das müssen wir aber natürlich, besprechen. Also, Ashley Gentle siegt vor Paula Finlay und India Lee. Und nein, das ist nicht ein Podium von vor 2 Jahren, was ich irgendwo gefunden habe, sondern das ist das Aktuelle. Und das ist tatsächlich so, dass diese Namen ja alle so ein bisschen in der T100 noch ja so wieder so ein bisschen von ihrer Dominanz, die mal da war und auch alles Siegkandidaten. Paula Finlay hat zum Beispiel, glaube ich, auch im Zielinterview hieß es auch irgendwie so, ja, hier erste Podium, glaube ich, sogar irgendwie in der, dann hat sie gesagt, so, nee, ich habe schon mal einen Daytona gewonnen, aber das war damals eben noch das alte PTO-Rennen und eben noch nicht die T100-Serie, da ist es nämlich so. Und ja, Ashley Gentle, auch, wir haben eine Zeit lang darüber diskutiert, ob sie unschlagbar ist, ne? Gleiche Diskussion wie bei Hayden White. Dann kamen andere Namen, dann zeigte sich, ja, sie ist schlagbar und jetzt eben wieder zurück. An einem Tag, und das wirst du jetzt sagen, ja, wo die vier Besten, mutmaßlich vier Besten, nicht dabei waren.
Man muss es leider so sagen, an einem Tag, wo alle gefehlt haben. Erstmal, um auf Paula Finlay zurückzukommen, ich finde, sie ist so ein bisschen wie der weibliche Rico Bogen, kann man das sagen. Auch wenn sie jetzt auf dem Rad in den vergangenen Rennen immer nicht so Akzente gesetzt hat, weil andere starke Radfahrerinnen dabei waren, aber sie war sonst immer so bei den Platzierungen um Rang 4 bis 6, wie es auch Rico Bogen ist, immer so ein Tick nicht mehr mit dabei, so vorne.
Ja.
Und irgendwie so nach diesen Rennen, ich kann mich auch an das Rennen erinnern, die ersten PTO Open in Kanada, in Edmonton damals, wo viel Lärm um sie gemacht wurde, einfach weil sie Heimfavoritin oder so, Heimathletin ist, Lokalmatadorin aus Kanada, und irgendwie danach ist sie so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, wenn es nicht gerade um irgendeinen 70-3 in St. George oder sowas ging, wo sie immer noch richtig starke Leistungen hervorgebracht hat. Nur bei dieser T100-Serie sind die vier anderen Athleten, über die ich jetzt sprechen möchte.
Ja, tun Sie bitte so.
Sind ihr dann so ein bisschen zuvor gekommen? Das gleiche auch bei Ashley Gentle, dass ja erstmal Ashley Gentle, dann kam Taylor Knipp erstmals auf quasi und hat ihr erstmal den Rang abgelaufen als PTO-Queen, wie du sie so schön genannt hast. Und danach sind gefolgt Kate Woff in diesem Jahr, Julie Duran schon im vergangenen Jahr und Lucy Charles Barkley, die am Anfang auch, ich sag mal, Schwierigkeiten hatte mit der T100, aber mittlerweile da auch wieder reingefunden hat, jetzt in London auch richtig eine starke Performance gezeigt hat, wo ich, muss ich persönlich sagen, auch nicht so wirklich mit gerechnet habe, weil Kate Woff am Start war.
Ja, weil es einfach auch für die, sag ich mal, weniger guten Resultate, und das ist eigentlich schon falsch, das sozusagen von Lucy Charles Barkley, auch immer Gründe gab, ne? Wir haben das auch hier schon ganz oft besprochen, dass sie immer aus irgendwelchen Verletzungsphasen kam und man immer sagen musste, naja, für den Stand ist das mehr als gut, ist schon überraschend, dass sie es aufs Podium geschafft hat und so weiter. Und jetzt haben wir aber mal wieder wirklich die echte Lucy Charles Barkley gesehen in London irgendwie, und das, und ich glaube aber auch, wir haben aber auch jetzt die echte Ashley Gentle gesehen, so. Die dann aber auch, egal gegen wen sie jetzt angetreten ist, trotzdem aber den Mumm hat, dann irgendwann auch zu sagen, ich nehme das jetzt hier in die Hand, weil zu dem Moment waren natürlich auch noch Leute vor ihr. Gut, Jessica Learmonth hatte einen schlechten Tag, die ist schon relativ schnell nach dem Laufen dann nicht mehr dabei, also schon früh dann auch zurückgefallen. Aber Georgia Taylor Brown, auch die dann auch durchgereicht wurde, die aber ja eine super starke Athletin ist und so weiter. Also es ist jetzt dann trotzdem irgendwie zu einem Zeitpunkt des Rennens, wo sie einfach gesagt hat, okay, ich nehme das Heft jetzt in die Hand und ich laufe ganz nach vorne, wie sie es auch schon so oft gemacht hat, wie sie es auch schon gegen Lucy Charles Barkley gemacht hat, wie sie es unter ganz verschiedenen Bedingungen schon gemacht hat. Und ich finde es einfach sehr, sehr cool, und ich habe auch, ich habe heute nochmal wieder einen Post von ihr gesehen, sie bleibt auch dabei. Also ich meine, keine Ahnung, ich hätte tatsächlich so ein bisschen erwartet, dass so ein bisschen mehr Genugtuung dabei ist, aber es ehrt sie sehr, dass sie das gar nicht gebraucht hat, so, ne, und gar nicht die Kritik irgendwie umgemünzt hat in, seht ihr, jetzt seid mal alle leise, ich bin wieder da, ich habe gewonnen, sondern dass sie einfach gesagt hat, so, also auch diese Bilder, dieses Huch, ich werf das das Banner hoch und freue mich. Dann sage ich nochmal meinem Mann, wehe, du hebst mich hoch. So, Josh Amberger, ihr Mann, war schon im Begriff, sie jubelnd durch den Ring zu tragen, hätte ich fast gesagt, aber das hat sie ganz kurz mit einem Signal an ihren Mann, dass er das bitte lassen soll, unterlassen. Und jetzt auch heute hat sie gesagt, wenn ich das richtig erinnere, dass sie seit 20 Jahren Profi ist dieses Jahr. Und ja, dass da viel passiert ist in den Jahren. Ne? Viel auf und ab, viel Bewegung auf den unterschiedlichen Distanzen, in der sie unterwegs war. Und ja, dass sie jetzt einfach auf eine sehr, sehr lange Karriere schon zurückgucken kann. Von ganz oben. Zumindest für diese Woche.
Ich will das auch gar nicht schlecht reden oder mit dem, was ich sage, weil wenn du 20 Jahre lang Profiathletin bist, das alleine sagt ja schon aus, wie krass leistungsfähig du bist, über zwei Dekaden einfach an der Weltspitze unterwegs zu sein und auch ja auf der 100-Kilometer-Distanz immer, ja, wenn du da die Königin der 100-Kilometer-Distanz genannt wirst, also das muss man sich ja schon irgendwie verdient haben. Und in Frankreich jetzt wieder mit einem Sieg zurück. Klar, man kann nur die schlagen, die auch am Start sind.
So ist es.
Ich bin gespannt, ob das für sie jetzt irgendwie auch so einen Aufwind bringt, wie sie in den nächsten Rennen einfach agieren wird, wenn dann die anderen vier wieder dabei sind und wie das dann wieder aussieht, ob es dann den Trend von quasi der ersten Saisonhälfte weitergeführt wird mit Plätzen 6, 11, 5 und 7 für sie oder ob es irgendwie mal wieder mehr Richtung Podiumsplätze geht.
Ja. Ist auf jeden Fall interessant dabei, dass wir jetzt bei allen Siegen eine unterschiedliche Siegerin hatten. Also das ist schon sehr besonders, würde ich sagen, und zeigt halt eben, wie auch auf der einen Seite, dass nicht immer alle da sind, das zeigt es auch, aber es zeigt auch schon, wie eng es da vorne zugeht und vor allen Dingen dann auch im Hinblick auf die Gesamtwertung. Also das ist noch nicht durch, das Ding, sage ich mal so. Das wird sehr, sehr, sehr spannend noch, weil man sich einfach auch keine Ausreißer erlauben kann. Das ist schon cool. Was ist noch hängen geblieben von den Frauen, außer dass ich persönlich, da gehen die Meinungen bei uns ein bisschen auseinander, finde, dass die Frauen die fantastischen Räder also die Männer können sich ganz, ganz, ganz weit hinten anstellen, was so Design und Lack-Konzepte und so weiter, konnte man fantastisch sehen. Ashley Gentle, Paula Finlay, was sind das für Fahrräder? Wahnsinn. Ich ziehe den Hut. Das ist richtig, richtig gut.
Auf das Rad von Paula Finlay bin ich auch ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Das ist schon echt geil.
Ja. Bei uns geht es dann noch so ein bisschen, ich werfe dann immer noch das Rad von Laura Philipp mit rein, da sagt Jan, das ist nicht so mein Geschmack. Ich finde, das ist ganz, 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 ganz großartig. Also da werden wir nochmal genau hingucken bei den Weltmeisterschaften, wer da den Titel gewinnt hier, geiler Lack,
ja, bei
Weltmeister.
Bei Magnus Dietlef könnte ich mir vorstellen, dass er
das gar kein Lack.
Entweder das, stimmt, das, ja. Ist ja nicht Hawaii, ist ja Nizza, dann gibt es wahrscheinlich gar keinen Lack. Genau. Aber ansonsten hatte der auch immer ein paar Special-Lackierungen.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, in Nizza kommt der unlackierte Hobel wieder zum Einsatz.
Da muss ich dir recht geben.
Da wird wieder jedes Gramm abgeschrubbelt. Ja, also zum Rennen, was man noch sagen kann, ist einfach, es gab auch eben nicht, wie vorhin gesagt, eben nur die unterschiedlichen Siegerinnen, sondern auch hier jetzt wieder wahnsinnig viele Führungswechsel im Rennen. Das war sehr interessant mit anzusehen und auch dann danach, nach dieser Spitze eben nicht so eine große Lücke wie bei den Männern, wo man gesagt hat, irgendwie so, ja, okay, die ersten vier, oder sag ich jetzt mal so, die machen es untereinander aus, oder die ersten fünf, sondern danach kamen richtig, richtig viele, wo dann nochmal Bewegung drin war und ja, sicher sehr bemerkenswert, und das muss man einfach hier auch nochmal fallen lassen, ist der Auftritt von Alanis Siffert, die einfach ihre Chance genutzt hat, ein weiteres Mal sich zu präsentieren. Super jung, 23 glaube ich erst, ne? Mhm. Ist quasi so mit einem Hurra, hier bin ich, irgendwie dann so auch bei den ganz großen Rennen. Also sie hat schon auch, sag ich mal, Rennen gewonnen, ja, wie Alpe d'Huez, den Ambroman, so Rennen, die höchsten Respekt einem abnötigen, aber wo die Profidichte nicht so krass ist, so, ne? Aber dann eben jetzt ihr Auftritt in Rot und jetzt auch eben bei der T100, wo es dann ergebnistechnisch am Ende für das Ende der Top 10 gereicht hat. Aber der Bikesplit, der beste des Tages war, der hat es in sich.
Auf jeden Fall 2:03:24, damit mehr als eine Minute schneller gewesen als Paula Findlay, die ja, wie schon besprochen, eigentlich eine der besten Radfahrerinnen ist. Sie hat ihr Ding da einfach gemacht, hat es durchgezogen vorne an der Spitze, wie sie es ja schon, wie du gerade gesagt hast, in Rot gemacht hat. Und dieser Kurs an der Côte d'Azur ist er natürlich auch entgegengekommen mit diesen Profilen, über die wir gerade gesprochen haben, die sie einfach mag, Alpe d'Huez, Embrunman, das sind die Dinger, für die sie brennt, war jetzt auch lange in St. Moritz nochmal im Trainingslager. Natürlich als Schweizer Athletin ist es irgendwie logisch, dass sie da ist und auch den Großteil des Jahres trainiert. Aber genau da, auf diesen Strecken, blüht sie halt auf und das hat man jetzt einfach wieder gesehen. Und wenn jetzt das Laufen noch einen Tick besser wäre und sie dann nicht so jetzt von Platz 1 auf Platz 10 durchgereicht worden wäre, dann ist noch viel Zeit auf jeden Fall, um das zu verbessern.
Ja, wobei man eigentlich jetzt ja auch schon sagen kann, bei dieser ja, so kurz ist ihre Profikarriere eigentlich gar nicht. 22 hat sie angefangen, aber dann eben Mitteldistanzen über Mitteldistanzen gemacht und dann eben auch ja eben so Rennen wie in 24 Laguna Puke Triathlon, Challenge Chaumin, Gérardmer XL, Alpe d'Huez, ne? So, also solche Geschichten und jetzt eben in diesem Jahr dann jetzt auch diese heftigen Langdistanzen gewonnen, in Rot Dritte geworden, gleich auf Anhieb da. Das ist schon, finde ich, ein klares Zeichen dafür, dass die Langdistanzkarriere vorgezeichnet ist. Und man muss ja immer vorsichtig sein, immer mit so, also es ist ja schon die eine oder andere sofort zur Weltmeisterin ausgerufen worden, aber da fehlt ja eigentlich fast, also keine Ahnung, weiß nicht, ob die Laufstärke dann am Ende reicht. Vielleicht reden wir da wieder über ganz neue Dimensionen nach diesem Jahr Hawaii, aber ja, also in dem Alter könnte schon eine Kandidatin sein. Für die Wachablösung. Irgendwann mal. Also ich, und wenn man dann noch im Hinterkopf hat, dass sie von Brad Sutton trainiert wird, die wäre ja auch schon...
Eine Schweizerin, die von Brad Sutton
ja,
trainiert wird.
Ja, das hatten wir schon mal und das war schon mal sehr, sehr erfolgreich, mehrfach. Also von daher, ja, also ich bin da sehr, sehr gespannt auf die nächste Saison schon. Und es ist fast ein bisschen schade, dass sie dieses Jahr da noch nicht auf der Startliste steht. Aber da bleiben wir natürlich dran. Ja, über Paula Finley haben wir schon gesprochen, India Lee ist wieder zurück. Also das ist auf jeden Fall die T100, damit können wir vielleicht einen Deckel drauf machen, bleibt noch spannend und tritt jetzt so ein bisschen in den Hintergrund, habe ich so den Eindruck, weil jetzt natürlich erstmal werden wir schon sehr viel über Nizza reden dann demnächst und dann auch nach Hawaii gucken. Aber bevor wir das machen, haben wir noch einen Presenter für euch. Und zwar ist dieser Presenter Feels Like. Feels Like ist spezialisiert auf sogenannte Neurokomplexe für eine effektive Regeneration. Zum Beispiel den Muscle-Komplex. Der funktioniert so, nach dem Training auf beanspruchte Muskeln auftragen und Gelenke und damit die Regeneration beschleunigen. Das machen zahlreiche prominente Ausdauersportler, zum Beispiel Weltmeister Patrick Lange oder der ehemalige 73-Weltmeister Rico Bogen. Und natürlich haben auch wir das ausprobiert hier in der Redaktion. Und wir können tatsächlich bestätigen, dass man unmittelbar nach dem Auftragen so ein angenehmes Gefühl schon bekommt in den malträtierten Muskeln. Und das klingt verrückt, hat aber letztendlich einen wissenschaftlichen Hintergrund, denn Neurokomplexe basieren darauf, dass das Gehirn den Schmerz steuert, Entzündung, Stress und alles sowas, alles was die Regeneration betrifft. Und die Haut ist da über das periphere Nervensystem direkt verbunden und sendet direkt Signale. Und genau da setzt der Muskelkomplex an. Er aktiviert die behandelte Haut und signalisiert dem Gehirn, hier bitte Verspannung lösen, Regeneration einleiten. Das funktioniert, weil Feels Like auf 37 sorgfältig aufeinander abgestimmte Wirkstoffe setzt und das zu 100%. Keine Füllmittel, kein Wasser, kein Alkohol, 100% Wirkstoff. Natürlich von höchster Qualität und mit unabhängig garantierter Anti-Doping-Sicherheit. Das überzeugt nicht nur uns und wirklich namhafte Triathleten, sondern auch zum Beispiel die deutsche Fußballnationalmannschaft oder den ruhmreichen Rekordmeister, die Bayern aus München. Da solltet ihr euch einreihen. Ihr solltet die Produkte von Feels Like unbedingt mal selbst ausprobieren. Und der erste Schritt dafür ist, dass ihr auf www.feelslike.sport vorbeischaut. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Und selbstverständlich haben wir euch einen Preisvorteil ausgehandelt. 10% gibt's. Den bekommt ihr mit dem Code CL10. Alles zusammen. Großes C, großes L, 1 und 0. Das ist der Code Feels Like. Sport ist die Adresse, alles völlig risikofrei, 100 Tage Zufriedenheitsgarantie, gibt Feels Like und die Infos gibt's in den Shownotes. So, die eine große Serie haben wir abgehandelt. Wir kommen zur nächsten großen Serie, die Iron Man Pro Series in Zell am See.
Zell am See.
Zell am See, wie der Amerikaner sagt, hat sie stattgefunden in Zell am See in Österreich. Mann, was war das? Da haben wir gar nicht ausführlich drüber gesprochen, aber was waren das für schöne Bilder? Also sowohl eben in Frankreich als auch jetzt eben landschaftlich. Ja. Also beides Kurse, wo ich gedacht habe, sofort beim Zugucken, da hätte ich Bock teilzunehmen. Das würde ich gerne mal machen.
Dann mach das doch.
Ja, man kann ja nicht immer alles machen, aber das muss man auf jeden Fall mal sich mal raufschreiben. Also das ist wirklich, also das Wasser und dann die Berge und alles, das war schon fantastisch. Ja, was sagen wir zum Rennen?
Ja, war gut, ne?
War gut, ne? Ich würde sagen, wie erwartet, würde ich fast sagen, wenn wir mit den Frauen starten. Komm, wir starten mit den Frauen.
Ich hätte jetzt gesagt, schauen wir bei den Männern, war auch ein bisschen wie erwartet.
Ja, können wir auch machen, aber
wir starten
jetzt mal mit den Frauen. So.
Ja, die große Favoritin und wiederführende jetzt der Ironman Pro Series hat gewonnen, Cat Matthews. Unangefochten, könnte man schon wieder sagen, wie sie in dieser Saison, außer in Hamburg vielleicht, unterwegs war. Richtig starkes Rennen von
ihr. Ja, das war so, aber Hamburg war so episch. Das kann man eigentlich fast nicht, also nicht nur fast und eigentlich, sondern das kann man nicht als Niederlage werten, sondern das ist halt einfach, das war die zweite eines unglaublichen Triathlon-Tags.
Da muss ich dir recht geben. Schnellster Bike-Split, schnellster Run-Split, Sieg mit fast 4 Minuten Vorsprung. Überlegen, da geht's ja fast gar nicht.
Ja, Interessantes hat sie im Zielinterview gesagt, wo es hieß, und das hat sie auch vorher schon in einem Post gesagt, dass sie gerade immer Training till Failure oder so hat sie es genannt, also quasi trainieren, bis es nicht mehr geht. Und wir haben uns davon auch schon drüber unterhalten. So. Also eigentlich ein ganz gutes Mittel, ne? Wenn man im Training sich so lange einschenkt, bis die Einheit kommt, die man nicht mehr absolvieren kann, aber die dann trotzdem bis zur völligen Erschöpfung sozusagen durchgezogen hat, dann hat man ganz schön viel gemacht. Dann hat man schon richtig gutes Fundament gelegt. Scheint zu funktionieren.
Vor allem, wenn man sich dann von Woche zu Woche steigern kann. Die habe ich jetzt nicht geschafft diese Woche, aber dann in der darauffolgenden Woche. Das ist immer ein gutes Zeichen und es hat sich bezahlt gemacht. Der Sieg jetzt und wieder die 2500 Punkte für die Pro Series, die sie als Absicherung noch eingefahren hat, falls bei der 73 WM in Marbella etwas schief laufen sollte, dann hat sie da auf jeden Fall noch ein bisschen Puffer und zweiter Platz ging an Lisa Perterer aus Österreich. Auch in diesem Jahr schon wieder eine Kurzdistanzlerin, eine der vielen, die auch auf die längeren Strecken jetzt gegangen sind und einfach eindrucksvoll abliefert.
Ja. Wenn wir noch einmal kurz, weil du es gerade gesagt hast, als Absicherung dieses fantastische Ergebnis, kann sie auch noch, ich überlege gerade, wie viel muss man eingebracht haben? 2 Langdistanzen und 3, nee, andersrum. 3 Langdistanzen, genau. Ja, nee, dann fehlen ihr die paar Punkte aus Hamburg sozusagen zum perfekten Ergebnis, weil Texas kann sie einbringen. Ja.
120 Punkte aus Hamburg fehlen ihr.
Na, nun gut, würde ich da sagen. Könnte trotzdem, oder sie hat sehr, sehr, sehr gute Chancen auf den Gesamttitel, das muss man tatsächlich sagen. Was wieder eine richtig, richtig krasse Leistung wäre, wenn ihr das so wieder mit Ansage quasi oder mit Zielsetzung gelingen würde, was ihr letztes Jahr schon gelungen ist, da jetzt abzuräumen, was sich natürlich auch finanziell fantastisch auszahlt, ne? Also diese Taktik. Die scheint dir auf jeden Fall zu liegen. Aber man muss dann natürlich auch da sein, ne? Jetzt irgendwie zu einem Zeitpunkt, wo vielleicht die eine oder andere ihrer Konkurrentin schon gedanklich zumindest auf Hawaii ist, ne? Dann nochmal zu sagen, nee, ich habe jetzt hier nochmal Österreich auf dem Programm. Das ist dann schon auch eine Qualität, die sie jetzt hier da an den Tag legt.
Und also ihr kommt es entgegen, dass es bis zum Ironman Hawaii einfach noch ein bisschen mehr Zeit ist jetzt als zum Beispiel für die Ironman WM in Nizza, die ist ja quasi am Renntag in 2 Wochen gewesen. Das haben auch nur ganz wenige Athleten gemacht, die dann den Doppelschlag wagen. Einer davon ist Jonas Hoffmann zum Beispiel. Ein anderer wäre Andreas Dreiz gewesen, der leider einen technischen Defekt hatte, deswegen Unfall und sich das Schlüsselbein gebrochen hat, für den jetzt die WM leider in Nizza gelaufen ist.
Ja, ist einfach Pech wohl in den letzten Jahren, muss man sagen. Ne? Irgendwie angefangen, so ist mir im Hintergrund irgendwie in St. George, wo er den schweren Unfall hatte und dann immer wieder raus und wieder hart zurückgekämpft, harte Zeiten gehabt irgendwie und es dann wieder geschafft, sich zu qualifizieren für die WM, muss man ja auch den Hut vorziehen. Das ist, gelingt ja auch bei weitem nicht jedem. Und jetzt wieder das Aus, ja. Sehr, 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 sehr bitter auf jeden Fall. Ja, wieder ein Deutscher weniger aus dem dann am Anfang doch recht großen Feld.
Ja.
Na, es schrumpft ein wenig. Aber ja, zurück zu Cat Matthews. Klar, also keine Überraschung und nicht erst seit diesem Rennen auch mit Favoritin auf den Titel, auf Hawaii. Auf den Gesamttitel. Ich glaube, vielleicht werden wir da mal bleiben, über Hawaii werden wir noch so viel reden, aber im Hinblick auf die Pro Series-Wertung, ja, da kann eigentlich, also Solveig Lofsett könnte ihr noch gefährlich werden. Möglicherweise.
Möglicherweise, das ist richtig. Mal gucken, wie die, also kommt dann, am Ende wird es da wirklich auf die 73 WM ankommen, weil in Zell am See jetzt hat sie knapp 500 Punkte wieder verloren auf Matthews.
Ja.
Durch ihren Sieg in Lake Placid hat sie da auf jeden Fall die 5000 Punkte eingefahren.
Genau, war Dritte in Hamburg, da gab es natürlich auch ein bisschen, ja. Bisschen Abzug, aber das sind ja, also ich sag mal so, von denen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es liegt eigentlich sonst fast niemand sonst noch in Reichweite, denn es ist ja ein fantastisches WM-Ergebnis oder zwei fantastische WM-Ergebnisse braucht man unbedingt, um ganz vorne landen zu können, um Cathy Matthews das noch streitig zu machen. Sie kriegt es auch nicht geschenkt, sie muss da auch noch ordentlich ran, vor allen Dingen dann die Ironman-WM, aber ich meine, das macht sie ja nicht für die Pro-Series, sondern das macht sie einfach, weil sie Weltmeisterin werden will, ne? Da ist sie jetzt einfach dran. Ach, das wird schön, das wird auch ganz schwer vorherzusagen, finde ich. Aber ja gut, ich sag mal, die Weltmeisterin ist erstmal vorne. Aber
und mit 800 Punkten Vorsprung. Also es ist auch bei der Pro Series sind 800 Punkte schon sehr viel. Das muss man einfach sagen.
Ja, und deswegen, das hat auch immer, das darf man nicht vergessen, ist halt eben dann der große Unterschied eben zur T100, wo dann Hayden Wild am Ende quasi auch nicht alles aus sich rausholt, was er dann an diesem Tag rausholen kann, um jede Sekunde zwischen sich und Jelle Gaines zu bringen, sondern gerade so, dass er, als er mitgekriegt hat, irgendwie so, oh, jetzt kommt er ein bisschen ran, na, dann ziehe ich nochmal ein bisschen an auf den letzten Metern, okay, reicht, fertig, aus, Ding gewonnen und gar nicht darauf aus ist, auf irgendwelche Streckenrekorde oder irgendwelche Weltbestzeiten oder irgendwas, sondern einfach, da geht es einfach ganz knallhart nach Platzierung und ja, auch auf den hinteren Plätzen übrigens, ne, also deswegen, das war, jetzt springen wir ein bisschen, aber das war das, was ich vorhin bei Rico Bogen meinte oder auch jetzt bei Caroline Pohle, die sich ja auch erstmal wieder nach Krankheit erstmal wieder reinbeißen muss und das auch getan hat, richtig, richtig gegraben hat, um da in die Top Ten vorzustoßen. Da ist es halt, da geht es um die Platzierung, ne, wobei man hier halt eben die Sekunden im Blick haben muss. Ja, interessanterweise jetzt hier in Zell am See tatsächlich bis Platz 5 runter alle, Cat Matthews, Lisa Perterer, Solveig Lofsett, Laura Jansen auf dem vierten Platz als beste Deutsche und Nina Deron, alles Hawaii-Fahrerinnen.
Alle nochmal den letzten Test gewagt, irgendwie, ja? Nochmal das letzte Vorbereitungsrennen und jetzt kann es losgehen.
Ja. Also da geht der Deep Dive los. Das kann man zu den Frauen sagen. Ja, und bei den Männern, du hast es angesprochen, da spielt sich ein Name in den Vordergrund, der noch gar nicht so lange da bei den Profis eine Rolle spielt, aber noch nie ein schlechtes Ergebnis abgeliefert hat.
Das ist richtig. Fabian Kraft ist ja letztes Jahr erstmal auf die längeren Distanzen gewechselt, war vorher auf der Kurzdistanz auch unterwegs. Jetzt nicht so mega international.
Aber Bundesliga, ne?
Volle aber Bulle. Bundesliga, ja. Hat die Einzelwertung gewonnen im vergangenen Jahr in der Bundesliga und hat jetzt sich gedacht, okay, ich mache mal ein paar Mitteldistanzen und dieses Jahr sehr erfolgreich Zweiter in Valencia und im Kraichgau. Dann ist er 73 Europameister geworden in Schweden und jetzt noch der Sieg in Zell am See. Richtig gut.
Auf jeden Fall. Es sind natürlich nicht jetzt die Pro-Series-Rennen, jetzt Zell am See, ja, aber wo natürlich auch andere Namen noch fehlen, aber spielt ja erstmal keine Rolle. Da arbeitet sich einer auf jeden Fall ran. Und vor allen Dingen, weil er auch bei den verschiedenen Rennen auch ja durch auch andere Konkurrenz hatte, die auch in der Pro-Series sich was ausgerechnet hatte. Sehr, 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 sehr spannend. Ich kenne ihn überhaupt gar nicht, muss ich sagen. Also ich habe noch nie ein Wort mit ihm gesprochen, ihn noch nie bei einem Rennen gesehen, weil ich bei den Rennen nicht war. Lars hat mit ihm schon gesprochen, es gibt auch Interviews schon mit ihm. Da freue ich mich sehr drauf, das auf jeden Fall weiter zu beobachten und da dran zu bleiben, weil ich das ganz, ganz spannend finde, wie da so ein neuer Name nachrückt von der Kurzdistanz und auch zeigt, dass man keine große Eingewöhnung braucht, wenn man zum Beispiel auch über so eine fantastische Laufstärke verfügt, die er da mitbringt. Das ist es, das ist ja eben die Morgan Pearson Kombination, ne? Super schnelles Schwimmen und sehr schnelles Laufen und dann aber eben auch noch ein sehr, sehr gutes Fahrradfahren dazwischen. Zack, ist der Siegathlet gebaut.
Ja. Besser geht's nicht. Und du hast die Laufstärke angesprochen. Alle 4 Halbmarathons in diesem Jahr unter 1:10 gelaufen. Was es auch heutzutage einfach nötig ist, um vorne um den Sieg mitzukämpfen.
Also in der Weltspitze auf jeden Fall.
Ja. Das bringt ja alles mit. Ein extrem starkes Schwimmen, extrem starkes Radfahren. Richtig guter Allrounder. Und ich bin gespannt, was da in Zukunft auf uns zukommen wird von ihm.
Ja, ich finde tatsächlich, dass das auch die 73 WM dieses Jahr auch ultra spannend macht, weil da wirklich so von allen Seiten dann so die Athleten kommen, die so mit ihren anderen Zielen dann irgendwann auch durch sind, so, ne? Und dann kulminiert das quasi so da, ne? Das wird schon auch auf einem richtig guten Kurs. Wird schon ganz schön gut. Das war die Pro Series dieses Wochenende. Wir haben es angedeutet. Es gibt so ein bisschen jetzt so ein bisschen Leerlauf. Es sind natürlich sind noch Rennen, aber die ganz großen Rennen atmen so ein bisschen durch. Der Nizza steht bevor. Lass uns nur mal einmal ganz kurz noch darüber reden, was uns so erwartet. Was glaubst du, was wird das für eine WM? Kriegen wir einen ganz neuen Weltmeister? Jemand, den wir noch niemals hatten? Kriegen wir einen weiteren Titel von Patrick Lange serviert? Einen weiteren der Norweger? Man weiß es nicht. Schlägt Sam Laidlow wieder zu nach einer Saison, die eigentlich so aussah, dass er vielleicht gar nicht hinfahren wird zur WM. Es ist so viel drin.
Jetzt machst du mich schon ganz heiß. Ne?
Ja, ich hätte fast noch gesagt, wird es ein Amerikaner, aber ganz so weit wollen wir nicht
gehen. Das kann ich sagen, nein, das wird keiner.
das sagst du einfach so.
Das sage ich jetzt einfach so.
Das sagst du einfach so. Ja, sage ich auch. Aber nichtsdestotrotz.
Die kommen auch mit den europäischen Straßen nicht zurecht. Das musst du immer bedenken.
Das behaupten die immer selber, ne? Dass ja. Die immer sagen, irgendwie so, ja, die europäischen Straßen und so weiter. Klar, das ist das, was wir halt kennen, aber so extrem ist es dann ja auch wieder nicht. Also
kennen
ja auch
die
in den USA.
Geradeaus.
Nee. Das kommt davon, wenn man nur in Boulder immer geradeaus fährt, ohne dass ich jemals da gewesen wäre. In Arizona war ich schon mal, in Tucson. Da geht es in der Tat immer nur geradeaus. Also es ist immer so, kann man so im Eck fahren. Oder eben
daher kommen auch die Bike-Handling-Skills von Linus Sanders.
Ja, auf dem Mount Lemmon. Der, ja, ich weiß gar nicht, ob der immer noch so schlecht ist, wie er mal gemacht wurde. Oder wie er mal war.
Nicht.
Also er war
nicht.
Wirklich, also aber das ist jetzt auch 10 Jahre her, dass er auf Abfahrten da regelmäßig richtig Zeit verloren hatte, dass alles wieder auflaufen musste. Werden wir natürlich alles begleiten in den kommenden Wochen. Wenn ihr euch schon mal einlesen wollt, dann könnt ihr es natürlich in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Triathlon, da steht alles drin, was ihr wissen müsst. Wir werden das auffüllen und erweitern natürlich auf trimark.de und auch auf unserem YouTube-Kanal Triathlon Insider werden wir natürlich dabei sein, wenn wir dann da vor Ort sind. Wir werden uns verschiedene Themen raussuchen und werden die mal richtig tief besprechen. Wir gucken, wir werden uns umschauen, wir werden mit den Leuten sprechen. Das wird richtig gut. Ich merke quasi jetzt schon, wie das so von Tag zu Tag mehr wird. Und jetzt haben wir auch diesen Block jetzt abgehakt hier. Der ist jetzt, der liegt jetzt hinter uns und jetzt alle Augen auf Nizza. Es wird spektakulär. Ich würde auch noch jetzt keinen Tipp abgeben können, glaube ich. Ich finde, das ist gerade bei der WM, ist das extrem wichtig. Und das finde ich, das war letztes Jahr auch schon so deutlich, dass man mit den Leuten auch nochmal vor Ort nochmal, dass man den so in die Augen gucken muss.
Einmal und gesehen dann, und einmal gesprochen und dann kann man sich ein besseres Bild machen, finde ich auch.
Ja, gut. Auf Hawaii habe ich da grandios mit daneben gelegen, aber na gut. Patrick Lange wird es mir verzeihen.
Man kann auch nicht immer richtig liegen hier.
Ja, aber auch das werden wir natürlich diskutieren. Kann ihm das wirklich gelingen? Du hast ihn gesprochen. Großes Interview in der aktuellen Ausgabe, ohne dass du jetzt alles verrätst, aber was hattest du so für einen Eindruck von ihm vor Nizza?
Er geht natürlich dahin, um das Rennen zu gewinnen. Warum auch nicht? Er ist der Titelverteidiger, aber obwohl er Titelverteidiger ist, sagt er, er sieht sich jetzt nicht unbedingt in der Favoritenrolle. Also er hat da andere Kandidaten auf dem Schirm und natürlich, er hatte wieder ein schwieriges Jahr. Und wenn man denkt, okay, Patrick Lange hatte ein schwieriges Jahr, es gibt immer noch so einen WM-Patrick Lange. Mal sehen, ob der jetzt wieder rauskommt für Nizza.
Ja, also das ist eins der großen Fragezeichen, aber das gilt ja für so viele, ne? Wenn man überlegt, klar, die Norweger, die haben das große Rachejahr ausgerufen, das Revenge Year, und haben dem auch Taten folgen lassen bisher. Reicht der Atem bis zu den großen WM-Rennen? Ist da jetzt genug Luft drin? Sam Laidlaw, habe ich vorhin schon gesagt, der hat uns und sich selber in Rot überrascht, dass es da gereicht hat. Ist der bereit?
Ich wäre nicht überrascht, wenn es ein ganz norwegisches Podium wird am Ende.
Ja, das hast du jetzt zum ersten Mal gesagt, aber auch möglicherweise, ja, klar. Aber da hat einer auch noch was dagegen, der sich, glaube ich, das letzte Mal vor 8 Jahren auf Instagram zu Wort gemeldet hat. Die Rede ist natürlich von Magnus Ditlev, der einfach überhaupt gar keinen Einblick in nichts gibt, was er tut. Oder?
Das fand ich in Frankfurt schon so lustig. Da habe ich ihn auch drauf angesprochen, was er so gemacht hat in der Zwischenzeit. Und dann, weil wir nichts von ihm gehört haben. Und dann meinte er, ja, aber am Sonntag werdet ihr von mir hören. Ja. Und so wird das in
oder
Nizza.
Hat er auch recht gehabt. Wir haben viel über ihn geredet.
Auf jeden Fall. Ja.
Ja, und gehört auch.
Ich glaube, wenn es einen Weltmeister gibt, der vorher noch nicht Weltmeister war, dann ist es Magnus Ditlev.
Ja, ist kein gewagter Tipp, wenn man auf die Platzierung guckt.
Oder Cameron Worth.
Dann drehe ich durch. Aber ich glaube, dafür reicht's.
Dann müssen wir
nicht.
Die Nacht durchmachen.
Nein, aber ich glaube, dass tatsächlich, ich traue Cameron Worth tatsächlich zu, besser so zu sein, als so mancher jetzt denkt, und auch besser zu sein, als das, was seine bisherigen Platzierungen dieses Jahr irgendwie vermuten lassen. Also da darf man sich nicht täuschen lassen. Der Mann hat schon, richtig Bums gehabt dieses Jahr auch auf dem Rad. Und es ist halt immer noch Nizza, es ist immer noch ein anderer Radkurs, als was man sonst so kennt. Und die über 40-Jährigen, die rocken das Ding. Nein, ich bin gespannt. Also ich glaube tatsächlich, wie gesagt, letztes Jahr auf Hawaii war Siebter. Schauen wir mal, ob er das nochmal toppen kann. Aber Top 10 traue ich ihm auf jeden Fall zu.
Ja.
Und jetzt machen wir einfach einen Deckel drauf, weil sonst reden wir von jetzt bis nächste Wochenende durch bis zum WM-Start. Wir drücken noch ein paar Mal auf Stopp vorher und auch auf Start. Verfolgt uns gerne. Das würde uns sehr, sehr freuen auf allen Kanälen. Guckt rein in die Zeitschrift und verfolgt uns auf trimark.de und Triathlon Insider und natürlich auch hier. Und wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.